So tasty. Give me more.
So tasty.
Magst du eigentlich irgendwas nicht?
Ich esse fast alles. Pilze mag ich nicht so gerne.
Ich hasse Bananen. Und meine Mama sagt, ich habe die schon mit zwei ausgespuckt. Und wenn heute jemand am Tisch eine Banane neben mir anfängt zu essen, muss ich aufstehen und gehen.
Ich esse wenig Fleisch. Ich habe noch nie Schweinefleisch gegessen. Sonst esse ich tatsächlich fast alles.
Ich bin Susanne.
Und ich bin Miriam.
Wir sind beide vom Diaspora-Salon Hamburg und wir laden uns für jede Folge noch andere Leute ein, die mit uns Bock haben, über Essen zu quatschen.
Hier sind wir wieder, Miriam und
Susanne, hallo.
Hallo, hier sind wir bei So Tasty mit unserer zweiten Folge. Und wir haben natürlich auch wieder eine tolle Gästin bei uns. Und zwar sind wir diesmal hier mit Fallon. Und Fallon ist eine Freundin von mir und wohnt in Berlin. Und sie promoviert zum Thema Familie und Rassismus. Hallo Fallon.
Hi.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Voll schön, dass du hier bist und wir haben dich hier eingeladen, weil wir ja wissen, dass du dich in deiner Arbeit auch voll viel mit Essen auseinandersetzt und auch schon 2018 bei einem Podcast zu Gast warst, der Talking Feminisms heißt und da auch dein Chili Food oder was, Family Food Poem?
Mhm, Family Food.
Ja, ich habe es irgendwie so mit Chilis verbunden, dass ich es schon so genannt habe. Da werden wir bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Und sonst findet ihr den Podcast auch in den Shownotes. Genau, bevor wir einsteigen, allerdings erstmal die allerwichtigste Frage. Hast du denn heute schon gegessen?
Ja. Mehrmals.
Und was gab's als letztes?
Als letztes gab's so ein Goan Fish Curry mit Reis und gebratenem Fisch mit so einem Masala paniert. Super lecker. Also alles zusammen.
Das klingt richtig lecker. Hast
ich
du
bin gerade voll neidisch.
Genau, ich habe das auch gar nicht selber gemacht, sondern ich besuche gerade meine Eltern und meine Mutter hat das gekocht. Sehr lecker.
Klingt richtig gut. Hast du auch schon gegessen, Miriam?
Ja, ich habe eben gekocht und so einen Fenchel-Salat mit Cashews und Tomaten gemacht und rote Linsen. Das war auch ganz lecker. Und bei dir, Susanne?
Ich habe gerade nur Linsensuppe von gestern aufgewärmt. Die war auch lecker, aber ich habe noch nicht gekocht. Aber ich war heute Morgen mit einer Freundin beim Bäcker und wir haben uns so richtig geile Croissants geholt. Und da haben wir auch nochmal so drüber gequatscht, wie geil es einfach gerade in dieser Corona-Zeit ist, irgendwie sich manchmal halt auch irgendwas Geiles zu essen zu gönnen. Und zumindest, wir haben dann so ein bisschen gespielt, wir sind in Paris und essen Croissants. Kleiner Wochenendtrip.
Und vielleicht noch als Frage, um dich kennenzulernen. Wir stellen uns jetzt vor, dass du in Zukunft nur noch 3 Gemüsesorten essen dürftest. Und davon nehmen wir Zwiebeln und Knoblauch aus, weil das wäre zu gemein. Aber sonst nur 3 Gemüsesorten essen dürftest. Welche wären das?
3 Gemüsesorten. Tomaten, Aubergine und Karotten. Nein, Gurke. Gurke statt Aubergine. Genau.
Mhm. Ja, ich glaube, Tomaten wären bei mir auf jeden Fall auch dabei.
Aber ich würde auf keinen Fall Auberginen gegen Gurken eintauschen.
Ja, Auberginen und Tomaten sind ja Nachtschattengewächse und ich habe so eine Schilddrüsenkrankheit und eigentlich soll man dann keine Nachtschattengewächse essen. Deswegen habe ich dann die Aubergine gegen die Gurke ausgetauscht und ich esse super gerne Gurken, von daher.
Okay, das klingt auf jeden Fall verständlich.
Für mich auf jeden Fall. Ja, ich finde Auberginen mega lecker auch. Also die sind viel mehr tasty als Gurken, aber genau, das wäre dann so, wenn ich nur noch die essen dürfte, dann wäre es vielleicht zu ungesund für mich, dann zweimal Nachtschattengewächse zu essen.
Ja, voll. Ich glaube, ich musste halt so bei Gurke denken, aus Aubergine kann man halt so 1000 geile Sachen kochen und Gurken esse ich halt eigentlich nur so im Salat oder mit Salz so als Snack. Also vielleicht ist es auch meine eigene Unkenntnis, was man mit Gurken noch machen könnte, aber also ich koche zum Beispiel Gurken auch nicht. Mhm.
Ja. Ich würde die auch gar nicht kochen, aber es gibt so leckere vietnamesische Gerichte, wo man in so Reisnudelsalat und was auch immer man da reinmacht, auch noch so frische Gurken reinmacht. und dann Zitrone drüber und das ist total lecker. Und Gurken erfrischen irgendwie die Gerichte, wenn du sie halt roh reinmachst. Ich habe die auch noch nie gekocht. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ja. Ich habe das irgendwann mal gehört, dass es auch so Rezepte gibt, wo ich weiß gar nicht, ob es ein Eintopf oder so, wo man Gurken für kocht, aber ja, voll stimmt natürlich, ist halt mega das frische Gemüse irgendwie.
Genau, und ich habe seit der Pandemie einen Entsafter und mache mir dann so Gemüsesäfte und Aubergine kann man da nicht reinmachen, aber Gurke schon. Deswegen.
Karotte vielleicht auch.
Karotte auch, Tomate auch, genau, ich kann mir dann noch so einen Saft kredenzen.
Sehr gut.
Ich würde gerne direkt anknüpfen an den Podcast, den wir schon erwähnt hatten, also den Talking Feminism Podcast, wo du 2018 auch mit Emine eingeladen warst und ihr über Food und Belonging gesprochen habt. Magst du gerne erzählen, wie es zu dem Family Food Poem gekommen ist und auch, was sich so danach entwickelt hat?
Gerne. Also, ich hatte mich 2018 das erste Mal in meinem Leben für eine Konferenz beworben, einem Beitrag über meine Doktorarbeit. Genau, und der ist um die Verhandlung von Race und Rassismen und eigenen Rassismuserfahrungen in Familien von schwarzen Menschen und Personen of Color geht. Und ich arbeite mit einer Methode, die sich Autoethnographie nennt. Da geht es darum, dass ich nicht nur mit anderen Leuten spreche und die zu ihren Familien befrage oder zu ihren Rassismuserfahrungen, sondern tatsächlich auch überlege, wie es in meiner Familie war, wie Rassismus dort verhandelt worden ist oder Race oder Zugehörigkeit und so. Und dann hatte ich überlegt, es war eine feministische Konferenz und was ich denn für FeministInnen in meiner Familie habe oder widerständige Personen. Genau, und dann habe ich irgendwie die Idee gehabt, einen Text zu schreiben oder einen Vortrag vorzubereiten, der hieß Chilis as Protest, Autoethnographic Musings on My Mom's Decolonial Cooking Practices. Und da ging es darum, dass meine Mutter immer mit grünen Chilis kocht und egal welches Gericht, es wird immer mit grünen Chilis zubereitet, ob wir das wollten oder nicht. Genau, und dann habe ich viel darüber nachgedacht, wie ich aufgewachsen bin, welche Rolle meine Mutter und ihre Kochkünste oder ihr Kochen dabei gespielt haben. Und irgendwie, ja, habe ich über das Thema Rassismus nachgedacht und meine eigenen Verinnerlichungen von Rassismus, also dass ich irgendwie in Anführungsstrichen indisches Essen nicht essen wollte als kleines Kind, weil ich deutsch sein wollte und so weiter. Und irgendwie wurde ich im Nachdenken über dieses Thema Rassismus in meiner Kindheit oder ich als rassistisches Kind vielleicht super traurig und hatte so eine kleine Denkblockade oder eine Arbeitsblockade. Also ich konnte irgendwie, ich habe darüber nachgedacht, dass ich als Kind irgendwie nicht so glücklich war mit mir selbst, mit meinem Körper, mit meinem vermeintlichen Anderssein und hatte irgendwie so eine Trauer in mir plötzlich, dass meine Mutter mich damit ganz alleine gelassen hat. Also, weil wir darüber nie geredet haben und es auch gar kein richtiges Sprechen darüber gab, sondern das war mir damals auch nicht aufgefallen, aber jetzt rückblickend hatte ich so ein Mitgefühl mit dem Kind, das irgendwie alleine damit ist. Und dann hatte ich einfach Schwierigkeiten zu schreiben und dann habe ich irgendwie, um mich in Stimmung zu bringen, einfach ein paar Figuren aus meiner Kindheit gemalt. Irgendwie meine Mutter, meine Geschwister, mich. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was wir gehört haben über Essen. Irgendwie kam ich zu Essen wegen diesem Chili und so. Und dann hatte ich in einem Workshop von Athena Farrukhzad gelernt, wie man Gedichte schreibt. Und in ihrem Gedichtband Bleiweiß auf Deutsch besteht das gesamte Buch, also dieser Gedichtband, aus Sätzen, die sagen, meine Mutter sagt, mein Vater sagt, ich sage und so weiter. Und das sind alles Aussagen über das Leben, über die Familie, über Zugehörigkeit, Politik und so weiter. Und dann habe ich halt einfach in dem Modus dann halt berichtet, my mom said. Ich habe das Gedicht jetzt nicht vor Augen, aber auf jeden Fall sind das irgendwie 2 Minuten, in denen ich Stimmen aus meiner Familie zitiere. Mein Bruder, meine Schwester, die kommentieren, dass ich nicht scharf genug esse. Und wenn ich nicht scharf genug esse, dann kann ich ja gar nicht zu dieser Familie gehören. Oder meine Mutter mir Tipps gibt, dass mit Chilis jedes Essen aufgepeppt werden kann. Und habe auch irgendwie von einer Erfahrung geschrieben, in der ich im Zug saß und dann hat irgendwer zu mir gesagt, ich rieche Curry, kommst du aus Indien und so. Und also ich habe halt meine Erinnerungen an meine Kindheit, an Essen und irgendwie Ausgrenzungs- und Rassismuserfahrungen da drin irgendwie verarbeitet. Und dann durch dieses Gedicht und das weitere Nachdenken über Empowerment und Widerstand in meiner Familie bin ich dann irgendwann dahin gekommen, dass mir dann klar geworden ist, dass Kochen meiner Mutter und dieses vehement irgendwie weiter mit Chilis kochen und indisch kochen, dass das irgendwie auch was Empowerndes für mich hatte. Und habe ich so eine Art Twist in dem Vortrag gehabt, dass sie uns beigebracht hat, wie wir uns selbst ernähren und nourishen können und dass es in rassistischen Verhältnissen eigentlich total was Wichtiges ist, sich selber zu nähren und zu überleben und sich also Komfort zu geben sozusagen. Und genau, und dann war dieses bewusste Sprechen über Rassismus vielleicht nicht in meiner Familie, aber es gab so eine Art Weitergabe von Skills und Go-To-Strategien, um sich wohlzufühlen, um weiterzumachen, um weiterzuleben.
Ja, danke. Das ist ja total reichhaltig, was du schon erzählt hast. Und ich würde auch echt allen empfehlen, sich dein Gedicht anzuhören. Das könnt ihr in dem anderen Podcast machen. Aber bevor wir da noch tiefer eingehen, interessiert mich auch noch voll, ob du heute mit Chilis kochst.
Ja, tatsächlich. Ich habe so grüne Chilis tiefgefroren, also frische grüne Chilis tiefgefroren in meinem Tiefkühlfach und auch Pulbibär zu Hause und dann noch rote Kaschmir-Chilis in getrockneter Form, Gans und Chili-Pulver. Ich habe alle möglichen Chilisorten zu Hause und mir fehlt tatsächlich auch was, wenn Essen nicht irgendwie ein bisschen scharf ist oder wenigstens Pfeffer oder so. Und ich hatte letztens eine Freundin besucht und die hatten das überhaupt nicht zu Hause und ich wollte für die kochen und ich hatte voll Angst, dass mein Essen da nicht schmecken könnte.
Ist es auch so schwierig, grüne Chilis, gute grüne Chilis zu kaufen?
Ja, genau. Also meine Eltern haben die eigentlich immer aus Indien importiert. Mein Vater ist dann immer mit so einem ganzen Koffer Gewürzen und Chilischoten und so weiter gekommen und der ist jedes Jahr irgendwie ein halbes Jahr in Indien gewesen und jetzt seit 2-3 Jahren nicht mehr. Und deswegen ist ihr Vorrat alle. Und das ist tatsächlich bei verschiedenen Dingen so Essig und keine Ahnung was, was da viel leckerer ist als hier. Aber ich habe tatsächlich bei mir um die Ecke in Berlin so einen Supermarkt, so einen internationalen und da gibt's grüne Chilis. Und immer wenn ich komme, bin ich dann die Importeurin, die dann eine Tasche voller frischer grüner Chilis dabei hat. Die gibt dann immer ihre Bestellung auf, was sie dann gerne haben möchte.
Ich fand's gerade noch voll spannend, dass du gesagt hast, du hast quasi die Cooking Practices, also die Kochpraktiken von deiner Mutter Decolonial genannt. Also du sprichst von Decolonial Cooking Practices. Kannst du vielleicht dieses Wort noch so ein bisschen erklären, warum du das so nennst, was das für dich bedeutet?
Genau, also Decolonial oder Decolonizing, also dekolonisierend. Und der Kontext ist eigentlich, dass meine Eltern beide in Goa geboren und aufgewachsen sind, als es noch eine portugiesische Kolonie war. Und es war irgendwie 500 Jahre lang eine portugiesische Kolonie. Genau, also 1500 noch was sind die portugiesische KolonisatorInnen gekommen und haben die Region besetzt und die Leute zwangskonvertiert. Manche haben sich ja freiwillig konvertieren lassen zum Christentum, katholische Kirche. Und da war es irgendwie so, dass die Menschen, die dort gelebt haben, vermutlich hinduistisch oder muslimisch waren und dann dementsprechend eine spezielle Diät hatten. Also die haben kein Rindfleisch gegessen, kein Schweinefleisch und dann kamen die Portugiesen und die Leute, die dann neue Christinnen geworden sind und neue Portugiesinnen dann waren, die mussten dann plötzlich anders essen. Und es gab in der portugiesischen Küche auch vor den Reisen gar kein Chili oder diese Gewürze gar nicht. Und ich glaube, die Gewürze sind dann irgendwie auch nach Indien gekommen über Kolonisierung und so weiter. Und die Gerichte, die es in Portugal gibt, gibt es in einer kreolisierten Abwandlung halt auch in Indien. Und aber es gibt diese Gerichte aus Goa nicht unbedingt in Portugal. Und es gibt auch so eine Art Hierarchisierung davon. Und mein Punkt war irgendwie, dass sie, als sie aufgewachsen ist, schon, also in Kolonialzeiten oder auch nachdem die Portugiesinnen weg waren, gab es so eine Art Abwertung von allem, was indisch ist oder Indien ist. Und dass sie sozusagen als Kind damit aufgewachsen ist, dass sie nicht irgendwie westlich genug ist, dass sie nicht portugiesisch genug ist und so weiter und so fort. Also so eine Art Abwertung von ihrem Sein sozusagen. Und dann kommt sie nach Deutschland, hat 3 Kinder und die wollen ihr Essen nicht essen, weil es nicht deutsch genug ist. Sie und ihre Ancestors, ihre VorfahrInnen, haben sich sozusagen das mit Chili kochen und sozusagen indischer Kochen mit vielen Gewürzen, das haben die sich bewahrt, meine Mutter hat das bewahrt und dann kamen sie hierher und dann kommen wir und sagen, wir wollen ein Essen nicht essen und dann hat sie trotzdem weiterhin alles mit ihren grünen Chilis gemacht. Also sie hat sich das sozusagen gegen den Kolonialismus, gegen White Supremacy und Eurozentrismus und so weiter, das sind jetzt alles so große Begriffe, aber gegen die ganze Abwertung hat sie sich gewehrt, wenn sie es auch jetzt nicht so zugeben würde oder auch nicht so bewusst hat. Das war so ein bisschen so meine Frage, kann man das als dekoloniale oder dekolonisierende, selbst dekolonisierende Praxis bezeichnen? Und das war eher so eine Art Frage, die ich in den Raum stellen wollte, ohne Widerstand zu romantisieren und das überall zu finden.
Ja, danke. Ich finde das mega spannend und überlege gerade auch, ob es in meiner Familie so Momente gibt, in denen ja mit Kochen auch sowas wie Widerstand transportiert wird. Und ich musste da an meinen Vater denken, der sehr gut kochen kann, aber auch dann immer sehr chaotisch kocht und alle Gewürze aus dem Regal einmal reinholt und ins Essen tut. Und danach sieht die Küche immer ganz, ganz furchtbar erstmal aus, wenn er damit fertig ist. Susan, gibt es bei dir auch solche Momente?
Ja, ich habe tatsächlich gerade auch überlegt, also ich glaube, genau, einmal fällt, was du irgendwie gerade am Anfang so angesprochen hast, ne, dass, also so Erfahrung von, dass Essen irgendwie dann als so komisch markiert wird. Also du hast ja gerade sogar erzählt, dass dich jemand im Zug angesprochen hat. Also das ist ja irgendwie richtig krass.
Ich habe noch nicht mal nach Curry gerochen, ne?
Also genau, ich war das mir fällt jetzt gerade nicht so richtig ein Essen ein, aber ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die ich vielleicht selber auch kenne, die ich einfach auch schon von ganz vielen Leuten gehört habe, ne, dass, also so auch dieser Wunsch, was du erzählst, irgendwie nach so deutschem Essen, nach so normalem Essen und dass es dann irgendwie so seltsam ist. Und ich glaube, ich muss halt auch so dran denken, ich meine, also wenn wir dann so über Widerstand sprechen, es ist ja einmal voll spannend, dass deine Mutter das so durchgezogen hat, aber dass das ja auch voll spannend ist, inwiefern tragen sich dann auch so Küchen weiter, ne? Also ich weiß zum Beispiel nicht, ob du auch kochen kannst wie deine Mutter, aber das finde ich irgendwie auch voll interessant, so inwiefern man das dann auch schafft, zum Beispiel, wenn man über Generationen dann in Deutschland lebt, schafft man das, auch diese Kochpraktiken an seine Kinder und an die Kinder weiterzugeben. Genau, wie kann man das dann auch erhalten, quasi als Form von Widerstand?
Ja, und das ist mir vielleicht noch nicht so gelungen, das so zu transportieren, aber das war so ein bisschen auch die Message in meinem, in diesem Vortrag, den ich da gehalten habe, dass wir im Prinzip das auch können, was sie uns vorgekocht hat und selber sozusagen auch gerne wollen, dass sie uns das beibringt. Und mein Bruder hat schon angefangen, irgendwie online auf YouTube sich selber Kochen beizubringen und ich auch so einen Mixer habe, der ganz bestimmte Klingen hat, die so niedrig sind, dass man Masalas selber mahlen kann sozusagen. Und diese Klingen in Deutschland oder in Europa sind ganz anders, so wie koreanische Reiskocher anders sind als die deutschen zum Beispiel oder asiatische allgemein. Gibt es auch spezielle andere Küchengeräte, mit denen ich dann fast so kochen kann. Ja, ich dass du
Reiskocher ansprichst, weil ich glaube, mein heiligstes Küchengerät ist mein iranischer Reiskocher, der halt so eine Reiskruste macht. Also man kann den Reis dann so rauskippen und dann sieht es halt aus wie so ein Reiskuchen. Und ja, es war auf jeden Fall das beste Geschenk vielleicht, was ich von meinen Eltern bekommen habe.
An welchem Punkt ich auch nochmal zurückgehen wollte, ist der Zutaten und welche Zutaten man zu Hause hat. Und wir hatten darüber schon so kurz auch in unserer letzten Folge gesprochen. Aber es ist ganz witzig, ich war vor 1-2 Wochen jetzt auch meine Eltern besuchen Und ich kam halt mit so einem kleinen Koffer an und bin halt mit einem großen gefahren. weil ich halt erstmal 2 Liter Olivenöl, frische Gewürze etc. mitnehmen musste, weil meine Eltern waren oder ich auch waren jetzt wegen Corona natürlich auch länger als normalerweise nicht in Marokko, aber es gab sozusagen eine Lieferung, jemand, der mit dem Auto nach Marokko gefahren ist und zurück, und der hat dann 10 Liter Olivenöl mitgebracht und und ganz viele Gewürze und Knoblauch und ja, diese Dinge, Rosenwasser. Und deswegen hatte ich auch, habe ich jetzt wieder eine ganz frische Lieferung, ganz unerwartet.
Richtig geil.
Mir fällt noch was ein zu diesem, der Idee von Widerständigkeit oder so. Also vielleicht ist Widerstand auch zu groß, weil als ich dann diesen Text geschrieben habe über meine Mutter und ihre Kochpraxen, habe ich ihr und meiner Tante auch davon erzählt. Und die fanden das auch total, die haben sich total empört und gesagt, was, Politik, Widerstand? Nein, damit haben wir nichts zu tun, wir kochen einfach, schmeckt uns einfach so besser. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, es ist eine Lesart und für mich bist du eine Heldin, Mama, aber wenn du das nicht sein möchtest, ist auch in Ordnung. Und es geht im Prinzip auch so um so eine Art, also Widerstand gegen Auslöschung eigentlich oder unsichtbar machen. Und weil es vielleicht besser schmeckt, aber auch, weil es irgendwie was von Zugehörigkeitsgefühl oder irgendwie so ein Feeling oder so ein irgendwas, was wichtig sein könnte. Ich musste irgendwie beim Nachdenken über Widerständigkeit, Essen und Familie auch an meine Verwandten in Paris denken, meinen Onkel und meine Tante dort. Die haben 3 Kinder und die sind alle mit weißen EuropäerInnen zusammen. Verheiratet und haben auch Kinder mit denen. Und bei uns sind Hochzeiten irgendwie riesen Angelegenheiten im Sinne von, dass es halt einfach super viel Essen gibt. Und meine Verwandten sind dann irgendwie alle nach Nordfrankreich mit so einem kleinen Bus gefahren, ich auch. Und es war so ein bisschen witzig in Nordfrankreich, dann in der Normandie, dass dann irgendwie so ein kleiner Bus voller Pussys ankommt in so einer weißen Stadt. Und wir halt die einzigen anderen, in Anführungsstrichen, waren. Und dann halt auch in so einem großen Saal zu sein, wo die standesamtliche Feier war. Und dann das Entree war dann irgendwie so eine Fischsuppe aus der Normandie und so weiter. Und die nächsten Gerichte waren aber alle selbst gekocht von meinem Onkel. Und das war total interessant, dass es irgendwie aus irgendwelchen Gründen richtig, richtig wichtig war, dass diese Gerichte präsent waren. Und dass die nicht irgendwie einfach mal weggelassen wurden, sondern dass die von ihm persönlich und allen, die ihm geholfen haben, gekocht worden sind, auch die Süßigkeiten, dass das alles halt unbedingt da sein musste. Und dass mein Onkel sogar vor so einem weißen Raum auf Französisch geredet hat und irgendwie die Gäste begrüßt hat als Vater des Bräutigams und so. Und das sind einfach Dinge, die sich so über die Kinder, die hier dann in Deutschland oder Europa aufwachsen, da verändern sich einfach so Dynamiken und die Patriarchen, oder mein Onkel ist kein Patriarch zum Beispiel, aber dass sich die Dinge einfach verändern und irgendwie trotzdem man noch irgendwie nicht ausradiert werden möchte und sie mit ihrem Goa-Bezug zum Beispiel und Dinge halt ausgehandelt werden mit den Kindern, die dann sagen, ja, aber die Leute essen das doch nicht, was du da kochst und so und mein Onkel sich aber durchgesetzt hat. Und ja, das ist irgendwie so, irgendwas, da ist irgendwas dran. Ja, ja,
das,
was ich
das
sehr,
ist halt voll spannend, weil das auch so krass
finde, zeigt,
was Essen halt dann auch für eine Familie bedeuten kann, oder? Also abgesehen davon, dass man vielleicht irgendwie so Rituale hat oder Witze hat, die man immer wieder gemacht, oder eine Sprache hat, auf der man gemeinsam spricht, wie krass halt Essen einen auch so zusammenbringt und so ein Gefühl von irgendwie Zuhause sein ermöglicht und halt alle verbindet einfach, wenn es ein bestimmtes Essen gibt.
Und wie über Essen auch sowas wie eine diasporische Erfahrung auch ein Stück weit weitergegeben werden kann, selbst wenn die Sprache nicht weitergegeben wird.
Ja, und bei mir, in meinem Bearbeiten von meiner Forschungsfrage, wie Rassismus oder Race in meiner Familie irgendwie verhandelt worden ist, dann waren das halt die beiden zentralen Dinge. Essen und witzigerweise auch Religion. Und Religion und Essen hängen halt in meiner Familie total nah beieinander. Im Sinne von identifizieren über das Essen. Wir essen alles nicht so wie die und die und die und die. Und deswegen sind wir ganz unkompliziert. Und wenn jemand anderes zu Besuch kommt, dann müssen wir uns richtig viele Gedanken machen. Und also es gibt so eine Art Selbstkonstruktion als zugehörig zum mehrheitlichen Mainstream vielleicht auch. Und gar nicht extra, aber das spüre ich. Und das hat halt wirklich was mit diesem Religiösen zu tun und Christian Privilege würde ich das nennen. Es ist vielleicht nicht White Christian Privilege, also so eine Art bevorzugt werden aufgrund der religiösen Zugehörigkeit, weil meine Familie feiert Weihnachten, meine Familie feiert Ostern und so weiter. Wir sehen zwar anders aus und machen eine bestimmte Erfahrung, aber kulturellen oder antimuslimischen Rassismus zum Beispiel, davon ist meine Familie nicht so betroffen. Also Sprache spielt gar nicht so viel Rolle bei uns wie Essen und Religion. Und das ist mir erst durch meine Diss klar geworden. Das war, wurde nie so offiziell gesagt, sondern das ist tatsächlich dieses Nachdenken über, wie ich geworden bin, wer ich heute bin. Also nur so als Zusatz zu dem, was du gerade gesagt hast. Also das Essen, was Wichtiges ist. Und wenn ich noch was ergänzen kann, dann wäre es noch, bei uns war es noch dieses diese komische religiöse Erziehung oder Indoktrination, die auch eine Verbindung ist zur Inquisition und zur Kolonisierung vor 500 Jahren. Und das ist so interessant, dass es heute immer noch wirkt und immer noch nicht wirklich hinterfragt wird von der Generation meiner Eltern, die ich kenne.
Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne die Zeit nehmen, um einmal zu hören, was für ein Rezept du uns mitgebracht hast, beziehungsweise was für ein Gericht du uns mitgebracht hast, weil ich habe schon gehört, dass dir das auf jeden Fall am Herzen liegt.
So tasty! So tasty!
So lecker! Ich habe euch heute ein Chapati-Rezept mitgebracht. Ich hatte eben noch meine Mutter kurz gefragt, wie sie das macht. Chapatis sind so Vollkornpfannkuchen oder Dürüm oder Fladenbrot, ganz, ganz flach. Und es ist eigentlich das günstigste Essen, was man in Indien bekommen kann. Und so eine Art arme Leute essen aber eins meiner Leibgerichte. Und zwar braucht ihr dafür eine Tasse warmes Wasser zum Beispiel, eine Prise Salz und Vollkornmehl. Und es gibt in Indien, glaube ich, so ein bestimmtes Vollkornmehl. Deswegen bestellen das meine Eltern aus dem Internet und benutzen nicht das deutsche Vollkornmehl. Keine Ahnung, es schmeckt auf jeden Fall anders, muss ich zugeben. Also Tasse Wasser, Tasse Mehl zum Beispiel und das wird dann alles so umgerührt und geknetet mit Salz und es kommt ein bisschen Ghee rein, das ist so eine ayurvedische Butter und das wird geknetet wie ein Pizzateig und dann knetet man das so lange, bis es irgendwie so schön fest ist und dann formt man Bällchen und diese Bällchen werden dann zu einem Quadrat ausgerollt und dann faltet man dieses Quadrat einmal, also alle Ecken aufeinander, also man faltet es zweimal und dann rollt man es nochmal aus, sodass sich dann so Lagen bilden eigentlich innen drinne. Und das wird dann in eine heiße Pfanne gegeben. Der Teig pustet oder bläht sich auf und der wird dann so ein bisschen runtergedrückt, dann wird der auf die andere Seite gedreht, dann kommt so ein bisschen Ghee nochmal drauf, also diese butterähnliche Zutat. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Und wenn man es richtig gemacht hat mit dem vorherigen Falten und nicht gleich ausrollen und in die Pfanne tun, dann hat man dann so kleine Layers und kann damit irgendwie Dal essen oder irgendein anderes Linsengericht oder alles, was man möchte. Oder Marmelade.
It's so tasty.
Ja, danke schön. Das hört sich richtig gut an. Das ist auch irgendwie witzig, dass du das Chapati-Rezept mitgebracht hast, weil ich glaube, das erste Mal, dass ich richtig Chapati gegessen habe, war, als ich im Urlaub in Kenia war. Das ist dort nämlich auch ein sehr günstiges Gericht, das man so auch auf der Straße kaufen kann, genauso wie Masala Chai. Das war mir, glaube ich, vorher auch gar nicht bewusst, bevor ich nicht da war, wie sehr koloniale Verbindungen dann auch Austausch zwischen kolonialisierten Ländern auch ermöglichen oder Einflüsse.
Mhm. Meine Tante ist zum Beispiel in Kenia aufgewachsen. Das habe ich auch erst vor, weiß ich nicht, 5 Jahren erfahren. Also es gibt auch nicht so ein richtig reges Austauschen in der Familie über die Biografien der Leute, sondern das wird dann irgendwann gedroppt und dann denke ich, was, echt? Und dann habe ich mich informiert und das genauso dann mitbekommen, dass dann die Briten Leute aus Indien als so Sandwich-Colonizer nach in afrikanische Länder gebracht haben und die dann sozusagen zwischen den Briten und den der lokalen Bevölkerung irgendwie so eine Sonderstellung hatten und auch KomplizInnen waren.
Krass, voll interessant. Das wusste ich auch nicht. Ich wollte dich noch was fragen, und zwar, also wir sprechen, während wir diesen Podcast aufnehmen, ja im Videochat miteinander, und das sieht man jetzt natürlich nicht, wenn man den Podcast hört, aber am Anfang, wenn du über indisches Essen geredet hast, hast du manchmal so Anführungszeichen gemacht. Mhm. Kannst du vielleicht einmal erklären, warum du das machst? Und auch, also ich habe mich halt gefragt, so gibt's überhaupt auch sowas wie indisches Essen?
Mhm. Ja, also sogenanntes indisches Essen will ich mit diesen Fingerbewegungen immer sagen, weil, also Indien ist eine Konstruktion, also so ein Nationalstaat, der erst irgendwie seit den, weiß nicht, 50ern existiert und durch die gewaltvolle Teilung von Pakistan und Bangladesch und so weiter konstruiert wurde. Und eigentlich gibt es halt Regionen. Es gibt halt irgendwie Rajasthan, Tamil Nadu, Kerala. Goa ist der ganz mini kleinste Bundesstaat sogar in Indien. Und es gibt einfach super viele Küchen, super viele Regionen, super viele Sprachen. Ja, und ich kann irgendwie mit dem Konstrukt Indien nicht so viel anfangen. Genau, und ich glaube, es ist eher so, dass die Leute durch irgendwie so nationalistische Propaganda dann vielleicht so eine Art Indien imaginieren. Aber tatsächlich Pakistan und, also das irgendwie gehört alles zusammen für mich. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass das alles dann Indien ist, also so, aber genau, es ist zu groß und zu komplex und zu vielfältig, um ein Label drauf zu drücken. Aber das ist das, womit die Leute, also was die Leute am besten kennen hier im Westen sozusagen, dass es Indien gibt. Die vergessen dann Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka und so weiter. Genau, südasiatisches Essen vielleicht, so. Würde vielleicht noch besser passen.
Aber das heißt also eigentlich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wenn man dann hier so sagt, okay, wir gehen jetzt ins indische Restaurant indisch essen, dann ist das halt oft auch nur ein Essen aus einer bestimmten Region oder so. Oder vielleicht ja auch gemischt aus verschiedenen.
Genau, genau. Oder so das, was Leute immer, also was Leute sich vorstellen, ihre Fantasie von Indien, die wird dann so ein bisschen erfüllt. Deswegen kann ich hier auch nicht indisch essen gehen, weil es einfach nicht schmeckt.
Ich hatte noch eine Frage, über die wir auch schon länger im Vorgespräch gesprochen hatten. Und zwar hattest du gemeint, dass über Essen kann man auch Rassismuserfahrungen thematisieren, wenn es sonst keine Sprache dafür gibt. Und das fand ich irgendwie total spannend und habe dann auch noch länger drüber nachgedacht und wollte, genau, dich gerne fragen, ob du das nochmal erklären könntest oder erzählen, was du damit meinst.
Gerne. Also mir ist aufgefallen, dass es, wenn ich zum Beispiel, also ich bin Wissenschaftlerin und ich will eigentlich mit allen Leuten über Rassismus sprechen können, die wollen, aber vor allem auch mit Leuten, die vielleicht das Wort Rassismus gar nicht so benutzen würden oder die gar nicht wissen, wie sie das, also die das irgendwie, die jetzt nicht irgendwie Akademikerinnen sind. Ich habe mich gefragt, wie kann ich mit Leuten über ihre Diskriminierungs- oder Ausgrenzung, Rassismuserfahrungen sprechen, ohne irgendwie so vorher so eine große theoretische Debatte zu beginnen. Und das ist total interessant, dass ich über Essen eigentlich super viel über die Stigmatisierungs- und Rassismuserfahrungen eigentlich erfahren kann. Und zwar, wenn ich zum Beispiel mit, das hatten wir auch im anderen Podcast angesprochen, mit der koreanischen Mutter von meiner Freundin spreche und sie über die 70er oder 80er in Deutschland spricht, in der Zeit, in der sie versucht hat, irgendwie Kimchi zu kochen oder zuzubereiten, also so ein koreanisches Gericht. Heute ist ja Knoblauch auch so ein Superfood hier. Und es gab auf jeden Fall eine Zeit, dass Leute irgendwie schief angeguckt wurden, wenn sie ihre Lunchbox im Betrieb aufgemacht haben und es halt nach anderen Gewürzen roch. Und sie darüber irgendwie gemerkt haben, okay, um hier gut anzukommen, sollte ich irgendwie lieber nicht so würzig essen, sondern einfach mich anpassen an die Essensgewohnheiten der Mehrheitsgesellschaft und mir ein Brot mit Käse mitbringen, damit ich mittags irgendwie was zu essen habe, ohne irgendwie schief angeguckt zu werden. Also dieses nicht auffallen wollen, sich anpassen, das, glaube ich, hat viel über Essen stattgefunden. Oder das, was ich halt erzählt habe mit meiner Kindheitserfahrung, dass ich deutsch oder weiß sein wollte und deswegen irgendwie das Essen von meiner Mutter nicht so gerne essen wollte. Oder auch meine Eltern dann zum Beispiel gesagt haben, ja, du gehst morgen da und dahin, dann kochen wir das lieber nicht. Oder heute kommt jemand zu Besuch, dann kochen wir lieber nicht den gebratenen Fisch. Also dieses immer wieder darauf, also auf eine bestimmte Position verwiesen zu werden, die anders ist, die vielleicht ominös ist, die vielleicht schädlich ist und so weiter. Also ich glaube, das kam ja auch in der ersten Folge vom So Tasty Podcast sehr gut rüber, dass Essen eine bestimmte Zeit lang, also aus bestimmten Regionen bewertet wurde, abgewertet wurde und jetzt ist plötzlich irgendwie voll der Hype darum. Und die Leute, die damals, als es noch kein Hype war und als es abgewertet worden ist, die damals halt irgendwie in bestimmte Geschäfte einkaufen gegangen sind oder bestimmtes gekocht haben, die wurden dann halt schief angeguckt und das sind halt bestimmte Erfahrungen, die wir vielleicht heute nicht mehr so machen. Aber unsere Eltern und Großeltern vielleicht schon und die können dann halt aus dem Nähkästchen plaudern. Und deswegen dachte ich halt, für so eine ältere Generation ist das vielleicht so ein ganz guter Gesprächsaufhänger, dass es der sowohl Freude macht, als auch eher ja, unangenehmere Erfahrungen vielleicht noch zutage fördert, die dann besprochen werden können. Und es ist nicht so deprimierend und furchtbar, wie wenn ich jetzt fragen würde, ja, welche Gefalterfahrung hast du gemacht, sondern eher so, was bedeutet Essen für dich? Welche Rolle spielt das? Welche Möglichkeiten hattest du, als du hier warst und welche nicht? Und war das so akzeptiert oder fanden die das komisch und so weiter? Genau.
Und hast du das Gefühl, also das finde ich irgendwie voll spannend, also ist das vielen Leuten so bewusst oder hast du das Gefühl, denen wird auch teilweise erst so im Gespräch klar, was Essen eigentlich für eine Bedeutung hat? Weil sonst, wenn man zum Beispiel über Rassismus spricht, denkt man ja irgendwie so an Arbeitssuche, Wohnungssuche, irgendwie vielleicht Rassismus ausgeübt durch Polizeibeamte oder so. Und Essen, also würde ich jetzt für mich sagen, ist dann eigentlich nicht so die allererste Assoziation, auf die ich komme.
Ja, das ist so ein bisschen durch die Hintertür tatsächlich. Also es geht so ein bisschen um Alltagserfahrungen und zum Alltag gehört halt für viele Leute Essen und Alltagserfahrungen, Familienerfahrungen. Deswegen würde ich nicht unbedingt vermuten, dass das so die erste Assoziation ist. Und ich glaube auch, es gibt so eine Art Unlust, über Gewalterfahrungen zu sprechen oder Ausgrenzungserfahrungen und so kann das so mit abgedeckt werden. Also ohne Leute zu bedrängen und sie dazu zu bringen, auf Ohnmachtserfahrungen zu gucken, sondern es wird dann einfach so, das ist, ja, das war halt so, das wird dann einfach als Fakt erzählt, gar nicht groß bewertet oder kommentiert und ich komme dann daher und lese das dann als, das ist dir passiert, wie ging's dir damit? Weil ich glaube, dieses Sprechen über Rassismus, je nachdem wie politisiert die GesprächspartnerInnen sind, ist sowieso total schwierig und ist sowieso total, also nicht so naheliegend, darüber nachzudenken, genau, weil es halt unangenehm ist und gerne auch verdrängt wird.
Ich finde es mega spannend, diese Themen über Essen zu thematisieren, weil ich glaube, da ganz lange auch überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, warum ich koche, was ich koche, warum mir das schmeckt, was mir schmeckt, welche Ideale noch hinter dem sind, was ich esse und Vorstellungen. Und dann, genau, durch so das Sprechen mit dir, aber auch dann das Sprechen mit anderen Freundinnen über Essen gemerkt habe, okay, es ist nicht nur dieses, wir essen zusammen und wir kommen zusammen, sondern dass da auch so eine Identität ja auch über Essen verhandelt wird. Und natürlich nicht an einem Essen, an einem Tag, aber über die lange Zeit auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, vegetarisch zu essen und zu meinen Eltern nach Hause gefahren bin. Es war eine Katastrophe. Wirklich jeden Tag. Willst du nicht doch ein bisschen Hühnchen? Oder was soll ich denn kochen? Also diese Verhandlung. Also inzwischen geht's, aber inzwischen esse ich auch wieder ein bisschen Fleisch und Fisch. Aber jetzt erzählt mir meine Mutter jedes Mal am Telefon, heute haben wir kein Fleisch gegessen.
Meine auch.
Voll. Ich glaube, was halt auch so spannend ist, was ich gerade nochmal gedacht habe, wenn man halt über Essen und Rassismus spricht, dass es halt auch irgendwie so eine doppelte Funktion hat. Also auf der einen Seite erlebt man auch Rassismus wegen dem Essen und auf der anderen Seite, also haben wir am Anfang so drüber geredet, kann Essen auch voll der Widerstand sein oder halt auch so voll das Healing. Oder du hast vorhin, glaube ich, so gesagt, das kann einem halt so voll Comfort geben. Also es kann dann auch voll helfen, sich irgendwie, dass es einem einfach selber besser geht oder man sich halt auch zugehörig fühlt.
Ja, und es kann auch total depressing sein, irgendwie von dem Essen, was dir Komfort gibt, abgeschnitten zu sein. Entweder weil du im Krankenhaus bist und eigentlich gesund werden willst, aber es wird einfach nichts gekocht, was dir irgendwie Heilung verspricht, weil dir die Gewürze fehlen, weil dir der Duft fehlt, weil keine Ahnung was. Deswegen, oder wenn du im Gefängnis bist, oder allgemein, wenn halt damals in den 60ern oder 70ern hier einfach bestimmte Geschäfte nicht da waren und alles importiert werden musste und wenn das nicht da ist, jemand sagt, ich kann dann aber nicht das kochen, was ich brauche, wenn diese Läden nicht hier sind und dieses Essen nicht da ist und dass Leute dann auch ziemlich traurig werden oder ziemlich glücklich werden, wenn sie dann ein bestimmtes Gericht dann essen können, endlich wieder. In einem meiner Interviews, das ich geführt habe, hat jemand erzählt, dass er Weihnachten irgendwie für seine Familie gekocht hat und dass der Vater, der in den 70ern als Student aus Nigeria nach Deutschland gekommen ist, dass der sozusagen zu Hause immer nigerianisch gekocht hat und zu Hause war und die Mutter immer arbeiten gegangen ist. Und damit halt auf jeden Fall aufgewachsen ist, dieses Essen auch sehr lecker findet. Und dann hat dieser Interviewpartner von mir an Weihnachten gekocht und er meinte auch, dass jedes Jahr an Weihnachten immer irgendwer aus der Nigerian Community vor der Tür steht, klingelt und selbstverständlich erwartet, dass er da sozusagen beim Essen mitessen kann. Und dieses Mal hatte mein Interviewpartner auf jeden Fall schon auch für den mitgekocht und an den mitgedacht. Und dann kam er an und bekam halt irgendwie so eine Art euro-marokkanisches Fusion Kitchen oder so und kein deftiges, traditionelles nigerianisches Essen. Und dann hat dieser ungebetene Gast sich total beschwert und gesagt, was soll das? Warum muss ich hier sowas Koloniales essen? Warum kannst du nicht warum gibt's das hier überhaupt? Und mein Interviewpartner total empört war, weil er dann irgendwie dachte so, ja, du weißt gar nicht, was ich sonst so koche. Ich koche jeden Tag irgendwie vielleicht was Nigerianisches oder was Westafrikanisches und heute habe ich halt Lust auf das gehabt und du kommst her und beschwerst dich, obwohl ich dich überhaupt nicht eingeladen habe. Also diese Bedeutung von Essen und diese Assoziation mit kolonisiert sein oder auch nicht. Also, weil ich das Gefühl habe, mit meinem Körper, wenn man mich sieht, assoziiert man irgendwie gleich exotisches Essen. So, alle fragen mich, kannst du indisch kochen? Ne? Also indisch sozusagen, indisch. Und ich dann vielleicht damals, als ich gefragt worden bin, sagen musste, nee, sorry, habe ich noch nicht gelernt und interessiert mich auch nicht. Also das ist teilweise auch gar nicht möglich. Oder andere asiatisch gelesene Personen kriegen genau diese Frage oder diese Aufforderung, kannst du jetzt mal was Indisches für mich kochen? Oder kannst du Yoga und, ne? Kannst du mir das beibringen? Und diese ganzen, also man muss es nicht, aber es kann natürlich für Leute, die das irgendwie schön finden, auch was Cooles sein. Ich will auch nicht festgelegt werden, aber ich bin total happy, dass ich die Rezepte langsam lerne und mit den Special-Geräten importiert auch dann kochen kann.
Ja, dabei finde ich natürlich auch wieder voll spannend, welches Essen als begehrenswert wahrgenommen wird. Also indisches, ne, immer schön in Anführungszeichen, Essen dann als irgendwie exotisch und irgendwie vielleicht auch ganz gesund, aber nigerianisches Essen, also so wie ich es kenne, ganz anders angesehen wird von vielen Menschen, die das nicht selbst kochen können. Dass damit auch direkt so eine Wertigkeit einhergeht.
Oder Döner oder keine Ahnung. Also diese Haute Cuisine und das andere Streetfood, was es halt noch so gibt. Und ich hatte witzigerweise ich hatte diesen Vortrag da gehalten bei dieser feministischen Konferenz zu Chilis und meiner Mutter und so weiter. Und da waren vor allem Frauen, Sternchen of Color, schwarze Frauen im Publikum, die total begeistert waren und total viel mit dem anfangen konnten, was ich gesagt habe. Das, was ich über verinnerlichten Rassismus gesagt habe, aber auch das, was Essen irgendwie für mich bedeutet oder welchen empowernden Effekt oder so das haben kann. Und danach sind super viele Leute zu mir gekommen und haben mich angesprochen und haben mir dann ihre Geschichte erzählt. Das fand ich auch super interessant und super schön. Ich hatte das Gefühl, es gibt so ein Bedürfnis, über Food und Belonging zu sprechen. Und eine Person, die zu mir kam, war Kavita Milu. Die hat das Smells Like Curry Collective gegründet und hat mich gefragt, hast du Lust auf einen non-Eurocentric Brunch Club, also der sonntags stattfindet. Und in Berlin gibt's ja alles, ne? Und da bin ich da hingegangen und da waren irgendwie so 20 Personen, alles VIPOC, die irgendwas mit Food zu tun hatten. Also richtig viele hatten ihr eigenes Food-Business, entweder ein Imbiss oder waren Köchinnen oder haben irgendwie irgendwas Kreatives damit gemacht. Und dann habe ich eine Person dort kennengelernt und die hat gesagt, also sie war aus den USA und hat gesagt, meine Familie kommt aus Pakistan und ich habe Lust, irgendwie pakistanisches Essen, so Fine Dining, Pakistani Fine Dining irgendwie so zu etablieren in der Welt. Und ich will, dass die Leute das wissen, dass Haute Cuisine Fine Dining sozusagen auch mit pakistanischem Essen möglich ist und nicht nur mit französischem, italienischem oder so. Und das fand ich irgendwie total interessant. Also zu dem Punkt irgendwie mit der Wertigkeit von Essen und wo das landen darf.
Das hört sich auch nach einem sehr spannenden Breakfast Club an.
Mhm, die haben eine Instagram-Präsenz. Auf jeden Fall Smells Like Curry Collective.
Ich musste auch noch drüber nachdenken. Ich finde auf den Punkt voll spannend, was du halt gesagt hast, was es auch für einen Riesenunterschied macht, wer die Person ist, die kocht. Ne? Also einmal, was dann von irgendwie dir oder mir oder Miriam oder sonst wem erwartet wird und dass es bei anderen Leuten irgendwie voll normal ist, dass sie Spaghetti Bolognese für ihre Freunde kochen und das halt bei anderen Personen dann so lame ist. Und ich musste aber tatsächlich auch wegen der Haute Cuisine dran denken. Ich habe auf Empfehlung von Miriam hin eine Kochshow geguckt mit Tim Melzer.
Wie heißt Kitchen
die? Ja, ich möchte aber auch dazu sagen, es ist mein Leisure-Time und da, die ist auf jeden Fall auch problematisch.
Mhm. Naja, auf jeden Fall war es halt mega spannend, weil das, also quasi so die Story ganz schnell erzählt ist, da sind halt so 3-Sterne-Köche und die müssen so Challenges gegeneinander kochen und dann mussten die halt alle Rodemus Sabzi kochen, so ein persisches Gericht mit Reis und es war halt, also es war total verrückt, denen dabei zuzugucken, weil die konnten einfach keinen Reis kochen, also es war wirklich eine Katastrophe, die mussten den so 2 oder 3 Mal kochen, haben die immer weggeschmissen und das ist halt auch voll interessant, nur wenn du sagst, also einerseits ist die Frage so, okay, was kann irgendwie Haute Cuisine sein und wie kann man auch etablieren, dass auch pakistanische Küche Haute Cuisine sein kann, aber auch, wie verrückt ist es bitte, was, dass jemand so ein angesehener, erfolgreicher Star-Koch sein kann und an so einer Basic-Sache scheitert, wie Reis zu kochen.
Ja, und apropos Food und Belonging, Kochsendung, es gibt auf Netflix irgendwie die Sendung Das große Familienkochen auf Deutsch. Und es ist so interessant, weil dann, also das ist eine britische Sendung, und da sind britische Familien, aber halt Britinnen of Color nämlich auch und weiße Britinnen und so weiter. Und die kochen gegeneinander. Das sind immer 3 Leute. Die müssen halt immer super hektisch, super stressig irgendwie für ein kleines Budget erstmal irgendwie ein Family Favorite Breakfast, Lunch oder Dinner kochen. Das war einfach total spannend für mich zu beobachten, okay, wie definieren die Familie? Wie definieren die britisch? Und was machen die Leute, die als Indian, British Indian oder weiß ich nicht was, angerufen werden oder so, kategorisiert werden, was präsentieren die, was kochen die eigentlich, was sind deren Family Favorites. Und das Interessante war, die südasiatischen, in Anführungsstrichen, Familien, also britischen, südasiatischen Familien, die haben tatsächlich meistens entweder was südasiatisch-indisches gekocht oder was arabisch-marokkanisches und haben damit versucht zu punkten. Und ich will jetzt nicht spoilern, wer gewonnen hat, aber wir können es uns denken.
Die Kochshows sind auf jeden Fall auch nochmal eine Welt für sich und gibt's ja auch total den Boom dazu in den letzten Jahren, gerade mit Netflix. Und ich find's dann aber doch immer wieder erstaunlich, wie wenig Köchinnen es gibt und wie viel noch weniger Köchinnen of Color. Deswegen ist, glaube ich, immer noch meine Lieblingskochshow auf Netflix. Jetzt, ich krieg den Namen nie zusammen. Ich soll's irgendwann mal lernen.
Salt, Acid.
Heat, Salt, Acid, Fat,
genau. Und genau. Das, die ich somit am sympathischsten finde, wo es auch um solche Sachen wie Reiskochen am Ende geht.
Mit ihrer Mutter zusammen.
Ich muss sagen, als ich die das erste Mal geschaut habe, diese Folge, da muss ich tatsächlich weinen. als sie den Reis gekocht hat mit ihrer Mutter. Ich glaube, da war ich auch sowieso etwas emotional, aber das hätte ich nie gedacht, dass ich irgendwann mal bei einer Kochshow weinen muss. Ja, ich fand, da wurde so ganz viel Emotion in diesem Zusammenkochen transportiert.
Das ist die letzte Folge für alle, die dahin skippen wollen.
Wir verlinken euch das auf jeden Fall auch. Wenn ihr eine gute Kochshow sucht, können wir die auf jeden Fall empfehlen.
Und dieses Nadia Cooks oder Nadia Bakes, Nadia Hussein heißt die. Die hat auch dieses große Familienkochen moderiert. Aber die hat auch eine eigene Kochsendung, genau.
Die kenne ich auch noch gar nicht. Und falls ihr, die uns zuhört, sonst noch Tipps habt, was wir gucken sollten, dann schickt uns die natürlich auch gerne.
Ich glaube, wir kommen auch mal langsam so zum Ende, obwohl es sich anfühlt, als hätten wir gerade erst angefangen zu sprechen. Und deswegen würde ich euch gerne nochmal zum Abschluss fragen, was denn euer Popeye-Food ist.
Was?
Der Typ mit dem Spinat.
Popeye isst ja immer Spinat und wird dann ganz stark und kriegt ganz viele Muskeln. Und was ist sozusagen in diesem übertragenen Sinne euer Popeye-Food?
Also ich koche mir immer, um den Kreis zu schließen und zurück zu den Auberginen am Anfang zu kommen. Also wenn es mir nicht so gut geht und ich auch nicht so mega Bock habe, so viel zu kochen, dann koche ich so Auberginen mit Tomate, einfach mache da so eine Soße quasi draus oder so ein Gemüse und esse das mit Reis und Joghurt. Und das hilft auf jeden Fall immer.
Ich würde auch mit Reis weitermachen. Ich würde mir in meinem Reiskocher Reis kochen, super schnell. Der kocht sich dann selbst. Und würde eine Bowl machen mit Gurken, die auch am Anfang vorgekommen sind.
Die freshen also Gurken.
Klein geschnibbelte, rohe Karotten. Und dann super schnell einfach entweder Tofu mit Sojasauce und so einer koreanischen Chili-Paste irgendwie braten. Und ja genau, alles Mögliche da reinschmeißen und so eine Bowl. Ich glaube, das ist auch mein Popeye-Food.
Und deins,
Maria? Bei mir ändert sich das auf jeden Fall auch voll oft und hängt auch so voll damit zusammen, wie viel Energie ich gerade da reinstecken kann. Und ich glaube, im Moment ist es, ich habe in den letzten Wochen auf jeden Fall viel Linsensuppe gekocht. Ich finde, das geht immer mega schnell und ist mega lecker. Ja, danke für dein Hiersein, Fallon. Wir werden euch die ganzen Links und Tipps, die wir jetzt so gesammelt haben, auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Und ich fand es super spannend, mit dir über das Thema zu sprechen.
Voll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne, gerne. Ich könnte noch stundenlang mit euch weiterreden. Auf jeden Fall danke für die Einladung. Tschüss.
Danke. Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.
It's so cool.